Katechismus bei Radio Horeb. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu. Radio Horeb, Leben mit Gott. Das machen wir auch in dieser Reihe, der Katechismusreihe, Montag bis Donnerstag. Eigentlich normale Wochentage und doch zweimal im Jahr sind es Sonntage. Jawohl, Sie haben richtig gehört. Zweimal im Jahr sind das für die Kirche Sonntage, nämlich in einer sogenannten Oktav. Das heißt, 8 Tage wird ein Hochfest gefeiert. Also ein besonderes Fest, ein besonderer Tag im liturgischen Leben der Kirche, im Kirchenjahr. Ein Fest, ein Hochfest, das der Kirche so wichtig ist, dass sie also wirklich so hoch schätzt, dass sie sagt, das feiern wir jetzt 8 Tage hindurch. Das ist einmal zu Weihnachten der Fall und dann ist es zu Ostern der Fall. Und da ist es in einer Sendereihe wie Katechismus durchaus sinnvoll, mal auf die besonderen biblischen Zeugnisse für Ostern zu schauen, genauer auf die Evangelien von Ostern zu schauen, die dann auch im liturgischen Leben der Kirche in der Osteroktav eine Rolle spielen. Heute schauen wir da mal ins 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die sogenannten Emmaus-Jünger, Lukas 24 und dann auch noch Matthäus 28, die Frauen, die vom leeren Grab wegeilen. Soeben haben sie vom Engel die Botschaft vernommen, dass Jesus auferstanden ist, und sie eilen voll Furcht und großer Freude zu den Jüngern, um ihnen diese Botschaft zu verkünden, und da begegnen sie Jesus. Osterevangelien, in denen Jesus seinen Jüngern begegnet, Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und die betrachtet in 2 Sendungen heute und morgen Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel für uns. Zum einen schaut er in das Lukas-Evangelium Kapitel 24, die sogenannten Emmaus-Jünger, und dann noch im 28. Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Frauen, die am leeren Grab waren und vom Engel die Botschaft erhielten, dass Jesus auferstanden ist, und nun eilen sie voll Furcht und großer Freude, wie das bei Matthäus heißt, zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. 2 österliche Begegnungen mit dem Auferstandenen. Diakon Werner Kiesig mit Betrachtungen zum Lukas-Evangelium, Kapitel 24.
Am ersten Tag der Woche waren 2 von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen, so dass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie: Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antwortete ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und das ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das. Auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen: Begreift ihr denn nicht, wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander: Brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt und sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, die erste Ostergeschichte, die wir so heute an diesem Tag uns anschauen. Und bei manchen Sätzen kommt man ins Stocken. Ist noch immer das, was er den beiden sagt, nicht auch das, was er uns sagen muss? Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben? Nicht nur, was die Propheten gesagt haben, sondern was wir immer wieder hören, Sonntag für Sonntag. Was die Lehre der Kirche ist und in vielen Merksätzen im Katechismus eingebunden. Begreift ihr noch immer noch nicht? Versteht ihr es immer noch nicht? Ist das nicht auch unsere eigene Erfahrung, dass wir es nicht begreifen? Dass wir dieses Osterfest feiern, dass wir die Texte hören, dass wir Liturgie feiern und irgendwo doch immer wieder den Eindruck haben, das geht irgendwo doch alles an uns vorbei. Das ist alles nur außen. Oder sehen Sie das anders? Ich denke das auch manchmal, aber ich weiß auch, dass es trotzdem alles wahr ist, dass es trotzdem genau so ist, wie er es denen gesagt hat. Und ich weiß, dass es dazwischen immer wieder die Zeiten gibt, wo, ja, darf man das so sagen, wo doch die Unsicherheit da ist. Stimmt denn das wirklich? Stimmt denn das wirklich? Gilt nicht auch für uns das, was die Emmas immer wieder sagen? Brannte uns nicht das Herz? Aber brennt uns das Herz? Sind wir nicht viel öfter bei dem: Wir aber haben gedacht, wir haben gehofft, wir haben erwartet das. Wie viel erwarten wir heute auch in unserer Zeit? Wie viel Bitten bringen wir vor Gott und meinen, er muss es so erfüllen? Wir aber haben gedacht, wir aber haben gehofft. Und wir machen die Erfahrung, dass er ganz, ganz, ganz anders handelt. Immer wieder ganz anders handelt. Und dass er immer wieder auch der Fremde bleibt, den wir nicht vereinnahmen können, von dem wir uns immer wieder nur beschenken lassen können. Und die Lösung ist, ich denke, es ist wie bei den Emmaus-Jüngern, nicht davonlaufen, sie gingen weg. Ihre Erfahrungen in Jerusalem, die waren so furchtbar, das hält man nicht aus. Weg, weg, nur weg. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist es nicht, was wir suchen, was wir brauchen. Die Enttäuschung, die Enttäuschung, die Enttäuschung, immer wieder, weil er so anders ist. Und er, und das ist vielleicht auch Ihre Erfahrung, jedenfalls ist es immer wieder meine, und er kommt trotzdem. Und er gesellt sich zu uns an einer Stelle, wo wir es gar nicht erwartet haben. So wie bei den Emmaus-Jüngern, die auf einem weiten Weg nur weg von Jerusalem waren und auf einmal ist er da. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist auch in unserem Leben oft so. Erst auf einmal da, wo wir es gar nicht erwartet haben, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Und uns passiert genau das Gleiche wie diesen Emmaus-Jüngern, dass wir ihn gar nicht erkennen, dass er längst da ist, längst am Wirken ist, längst sich bemerkbar macht, aber wir nehmen ihn nicht wahr, wir erkennen ihn nicht, weil auch unsere Augen so oft gehalten sind, weil wir uns auf irgendwas ausrichten, weil wir irgendwas Bestimmtes erwarten, weil wir eine bestimmte Vorstellung haben, die doch sich verwirklichen müsste, wenn denn das alles so sein soll. Und dann ist es ganz anders und wir merken nicht, dass er es ist, der da schon am Wirken ist. Und das ist, ja, ich sage das immer wieder so, das ist heute nicht anders. Das ist, bis auf den heutigen Tag ist das so anders, dass er da ist, dass er da ist, dass er da ist, auch wenn wir ihn nicht wahrnehmen, auch wenn wir es nicht glauben wollen oder nicht glauben können. Wir haben das in der Fastenzeit gehört, wie er es dem Mose gesagt hat. Ich bin der, ich bin, der immer da ist, der immer ansprechbar ist. Ich bin der, der in der Geschichte gegenwärtig ist, der nicht irgendein Hirngespinst, irgendwas Ausgedachtes ist, sondern der ganz real in dieser Geschichte Wirklichkeit ist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der immer da ist und der in seinem Sohn in diese Welt gekommen ist und der im Heiligen Geist in dieser Welt uns nahe bleibt, da, wo wir uns öffnen für ihn, da, wo wir bereit sind, ihn anzuhören, da, wo wir bereit sind, ihn in unser Herz aufzunehmen, da wirkt er, da macht er sich wieder kund, da erfahren wir ihn, da erleben wir ihn. Freilich sind diese Augenblicke nicht so durchgängig, sondern es sind Augenblicke, die manchmal in großer Seltenheit da sind und manche vielleicht sogar meinen, dass sie so einen Augenblick überhaupt noch nicht erlebt haben. Und vielleicht doch die alten Zweifel wieder hochkommen. Ich sage das immer wieder. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir begegnen ihm so, wie die Emmaus-Jünger ihm begegnet sind oder auch andere. Oder wir glauben denen, die ihm begegnet sind. Und das Zeugnis gibt's ja, gibt's hunderttausendfach. Auch bis auf den heutigen Tag, die ganzen heiligen Berichte, die ihm begegnet sind. Schauen Sie immer wieder in diese Liste der Heiligen hinein und dann werden Sie merken, dass das ein Zugang ist. Ich nenne jetzt keine Namen. Fangen Sie bei Ihrem Namenspatron an. Wie war das? Bei den Namenspatronen Ihrer Kinder, Ihrer Familie. Bei denen, die wir immer noch offiziell auch in unserer Kirche lautstark manchmal feiern. Schauen Sie, wie ist das? Und dann werden Sie sehen, dass er sich wirklich auch heute offenbart, dass er auch heute mit uns auf dem Weg ist und dass er auch heute in Wahrheit und Wirklichkeit das tut, was er bei den Jüngern getan hat, nämlich in jeder heiligen Messe, nahm er das Brot und sagte Dank und reichte es ihnen. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die letzte, tiefste, größte Wirklichkeit. Egal, ob wir dabei die großen Empfindungen und die großen Gefühle haben oder nicht. Das ist die Realität, die uns trägt, dass er das immer wieder tut und dass er durch den Mund eines Menschen heute diese Worte spricht, die wir gar nicht ernst genug nehmen können und die so viele, fürchte ich, und manchmal bin ich auch traurig, gar nicht ernst genug nehmen. Wie werden diese Worte manchmal auch heruntergehaspelt? Das ist mein Leib. Das ist das Brot des Lebens. Das ist das, was ihr braucht zu eurer Rettung. Das ist mein Blut für euch vergossen. Und als er den Emmaus-Jüngern in diesem Raum das sagt, da auf einmal gähnen ihnen die Augen auf, da erinnern sie sich an den Abendmahlsaal, da erinnern sich, wie es war und wie ergriffen und bewegt sie waren, wie es sie ins Herz getroffen hat bei diesen Worten. Ich wünsche uns, dass auch uns das immer wieder so begegnet, dass wir bei diesen Worten innehalten, dass wir still werden, dass wir sagen, mein Gott, was tust du da? Herr, was tust du da? Was tust du durch den Mund eines Priesters? Was legst du da in seine Hände, dass er über diese unscheinbaren Gaben diese Worte sprechen darf, die diese unscheinbaren Gaben so alles übersteigend verwandeln, dass aus Brot und Wein wirklich Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus wird. Ja, wir sind ihm begegnet, sagen die Emmaus-Jünger. Aber er ist nicht mit ihnen zurückgegangen, er ist nicht weiter mit ihnen gegangen. Sie haben ihn erkannt und sie waren wieder ohne ihn. Und wir werden wohl auch damit leben müssen, dass das bei uns nicht anders ist. Dass dieser Augenblick wieder ausreichen muss für eine gewisse Zeit. Dass wir uns darauf verlassen können, dass er trotzdem da ist, dass er lebt, dass er der Erste, der Letzte und der Lebendige ist, so wie wir es in der Heiligen Schrift auch zugesagt bekommen. Und dass alles durch ihn geschaffen ist, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt, ja, dass von ihm alles abhängt. Das Zeugnis der Emmaus-Jünger, wie weit hat es sie selber getragen? Wie sicher waren sie in dem Moment? Wir haben es gehört, sie sind sofort umgekehrt. Sie haben diesen weiten Weg, 60 mal 200 Meter, rechnen sie sich selber aus, wie weit das ist, zweimal am Tag geschafft. So erfüllt waren sie. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen das, dass eine solche Erfüllung irgendwann immer wieder mal über sie kommt, dass es sie auch trägt in all den dunklen Stunden, da, wo Unsicherheit, wo Zweifel aufkommen, da, wo wir ohne Trost zu sein scheinen, da, wo wir sagen, wir aber haben gedacht, wir aber haben gehofft. Ich wünsche Ihnen, dass in einer solchen Situation Sie sich immer wieder daran erinnern, dass er das Brot nimmt noch immer in jeder heiligen Messe, dass er noch immer den Dank und das Lob sagt und dass er noch immer diese Worte spricht, ich bin bei euch alle Tage und tut das zu meinem Gedächtnis, tut das in der Erinnerung an mich. Lasst da nicht nach, werdet da nicht träge, nicht müde. Die Emmaus-Jünger erkennen ihn und gehen zurück. Und sie erzählen, ihr Herz ist voll, es geht gar nicht anders, sie müssen zurück und sie müssen es den anderen mitteilen. Wir sind ihm begegnet, er ist auferstanden. Die Geschichte, die da an uns gekommen ist, die man uns erzählt hat, sie ist wahr, sie ist wirklich, wie nur irgendetwas wirklich ist. Und wir sind Zeugen dafür, wir sind ihm auch begegnet. Wir hören das an anderer Stelle, dass das die Apostel auch sagen. Wir erzählen euch nicht irgendwelche Geschichten, sondern wir sind Zeugen all dessen. Wir sind dabei gewesen, als er am Kreuz gestorben ist und wir gedacht haben, jetzt ist alles vorbei, was soll nur werden. Und wir haben uns verkrochen, weil die Angst viel größer war als unser Glaube und unser Vertrauen, dass das, was er sagt, wahr ist. Wir sind Zeugen. Aber wir sind auch Zeugen dafür, dass er lebt und dass er heute lebt und hier lebt und dass er auch heute mit uns unterwegs ist und dass er hier und heute immer wieder das tut, was er im Abendmahlsaal gesagt hat und woran die Emmaus-Jünger ihn erkannt haben beim Brotbrechen. Ja, das ist unser Glaube, wenn wir jedes Mal im Glaubensbekenntnis es sagen. Ich glaube, an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn genau da ist es begründet, in dieser Auferstehung. Er, der gestorben ist, ist nicht ein für alle Mal gestorben und ist weg und alles ist vorbei, sondern er ist, wie wir es bekennen, am dritten Tage auferstanden und er lebt. Er lebt auch da, wo wir nach wie vor immer wieder unsicher sind. Er lebt auch da, wo die Welt ihn auch heute verurteilt und zum Tode bringen will. Auch da, wo man ihn totschweigt, wo man ihn verfolgt, wo man ihn nach wie vor hasst, wo man ein Fragezeichen macht hinter Auferstehung. Auch da lebt er und ist wirklich da. Und wir wissen, dass es auch heute die Zeugen dieser Auferstehung gibt, in vielen Ländern, wo die Christen bedroht und verfolgt und eingesperrt werden. Auch da, wo auch heute ihr Leben verlieren, weil sie sein Leben mit ihm wichtiger erachten als das Leben hier. Ach ja, an Zeugen fehlt es nicht, es fehlt immer nur uns schwachen Menschen an diesem tiefen, tiefen, tiefen Glauben an ihn. Ich glaube an die Auferstehung, an seine Auferstehung und das Leben der zukünftigen Welt. Ja, ich glaube, Herr, hilf unserem Unglauben immer wieder auf die Sprünge. Hilf uns, dass wir so den Weg zu dir finden, wie die Emmaus-Jünger. Und dass wir auch ein übervolles Herz haben, das überläuft und unbedingt auch das für die anderen rüberbringt, was ihnen Mut und Trost und Hoffnung schenkt. Dass sie es weitergeben, dieses Ich glaube, dass du lebst und ich weiß, dass du lebst. Und ich will, dass du das auch glaubst und dass es auch dich trägt und dass du in deiner ganzen Angst und in deiner ganzen Verlassenheit und Verlorenheit immer wieder festhalten kannst, dass er da ist und dass sein Leben in dir ist, so wie du es in der Taufe erhalten hast, so wie es in den Sakramenten gestärkt wird, so wie es dir in jeder heiligen Messe neu zugesprochen wird. Der Herr sei mit euch, er, der mit uns das Brot gebrochen hat, er, der uns sich zur Speise gegeben hat, er ist heute für dich, für euch, für uns alle da. Amen.
Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt. Lachen und Scherzen begleitet die Herzen, denn unser Heil ist auferweckt. Das Osteroratorium aus dem Jahr 1725 von Johann Sebastian Bach im Katechismus hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel schaut auf biblische, auf evangelische, nicht im konfessionellen, sondern im biblischen Sinn, auf evangelische Begegnungen mit dem Auferstandenen. Jetzt das Matthäus-Evangelium, Kapitel 28. Diakon Werner Kiesig.
Nachdem die Frauen die Botschaft des Engels vernommen hatten, verließen sie sogleich das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte: Seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Noch während die Frauen unterwegs waren, kamen einige von den Wächtern in die Stadt und berichteten den hohen Priestern alles, was geschehen war. Diese fassten gemeinsam mit den Ältesten den Beschluss, die Soldaten zu bestechen. Sie gaben ihnen viel Geld und sagten: Erzählt den Leuten, Seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Falls der Statthalter davon hört, werden wir ihn beschwichtigen und dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und machten alles so, wie man es ihnen gesagt hatte. So kommt es, dass dieses Gerücht bei den Juden bis heute verbreitet ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, welche Spannung in diesem Evangelium. Da sind die einen, die ihm begegnet sind und deren Herz voller Freude ist, die überglücklich sind. Heute haben wir so ein modernes Wort dafür, die ganz happy sind. Manchmal frage ich mich, ob das ein Gefühl ist, das wir wirklich kennen. Ob wir auch happy sind, dass es ihn gibt. Ob wir glücklich, selig sind. Ob uns das wirklich trägt, ob uns das wirklich bewegt oder ob wir nur irgendwo eine Botschaft hören, die uns bekannt ist, dass wir einen Glauben haben, der ja in Worte gefasst ist, aber nicht wirklich unser Herz bewegt. Ich frage mich das in diesen Tagen auch immer, wenn ich erlebe, wie viel Angst in Menschen ist heute, auch in denen in der Kirche, wie viel Angst regiert, wie viel Unsicherheit, wie viel Zweifel, ob das, was wir da wirklich tun, ob das denn auch wirklich die Wahrheit ist. Wie viel gehen in Äußerlichkeiten auf? Schon in den 50er Jahren hat der Heilige Vater Benedikt das Wort gesagt, wir haben so viele getaufte Heiden in der Kirche. Das heißt, wir haben da Menschen, die alles tun, was da gemacht wird, die alles mitmachen, die die Veranstaltungen haben, die in dieser Gemeinde aktiv sind und alles Mögliche tun, aber deren Herz nicht voll ist, die nicht wirklich voller Zuversicht und voller Hoffnung und voller Vertrauen sind. So wie diese Frauen. Wie kriegt man das? Wie kriegt man das? Ich frage mich das auch immer wieder. Wie kriegt man dieses Vertrauen? Es ist ein Geschenk. Und das muss man wohl als erstes sagen. Es ist nicht etwas, das wir machen können, das uns zusteht, das wir mit irgendwelchen Aktivitäten erreichen können. Und ich weiß, wie viele meinen, dass es so kommt und dass es so geht und dass wir nur das Richtige da tun müssten und dann wird es schon werden. Und wie viele machen so unseren Herrn und Gott zu dem, der für sie eigentlich der Zulieferer ist, der ihre Wünsche erfüllen soll. Aber er ist nicht der, der unsere Wünsche erfüllen soll, sondern wir sind die, die seine Wünsche erfüllen sollen. Und wir hören, wie das bei den Frauen ging. Ihre Liebe, ihre Sehnsucht trieb sie zum Grab. Sie wollten sich nicht damit abfinden, dass er gestorben ist, dass er in einem Grab liegt, dass alles zu Ende ist. Nein, sie wollten, dass da irgendwas doch weitergeht, dass da noch was bleibt, dass sie mit ihm weiter unterwegs sein können. Und so gehen sie zu diesem Grab. Und wie groß ist das Erschrecken, als er nicht da ist. Er ist nicht da. Was nun? Erstmal die große Fragestellung, die Unsicherheit. Was denn nun? Wo ist er denn? Was ist passiert? Haben ihn irgendwelche Leute weggeholt? Hat irgendwer das Grab aufgebrochen? Was ist passiert? Sie sind erstmal ratlos. Und sie kriegen Antwort. Wir kennen die Geschichte, da sind die Engel, manchmal gesagt einer, manchmal zwei, den ihr sucht, der ist nicht hier. Er ist auferstanden und er geht euch voraus Ihr werdet ihn finden, aber jetzt nicht hier, nicht in einem Grab. Und die Frauen stehen da und gucken sich an. Und was machen wir nun? Ja, hier bleiben am leeren Grab brauchen wir nicht. Hier ist nicht mehr der Ort. Dieses Grab ist nicht mehr die Stelle, wo wir ihn finden. Also, sie kehren um. Und bei dieser Umkehr begegnen sie ihm. Und sie erkennen ihn sogar. Und das ist auch wieder eins der großen Rätsel. Warum erkennen ihn die Emmaus-Jünger nicht? Und warum erkennen sie ihn auf einmal doch? Das ist das große Geheimnis, das dieses Ostern immer und immer wieder einhüllt. Das ist der große Vorhang, der immer wieder davor ist und der manchmal weggezogen wird. Sie erkennen ihn und sie werfen sich ihm zu Füßen. Und er sagt, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen. Sie müssen nicht mehr zum Grab gehen, sie können euch glauben, ich bin nicht im Grab. Ihm begegnen oder alles abstreiten, alles von uns werfen, alles die Tür verschlossen halten, sich etwas einreden und liebe Hörerinnen und Hörer, wir wissen, dass es bis heute die gibt, die immer noch wieder meinen und mit irgendwelchen Theorien kommen, wo man den Leichnam Jesu finden könnte und müsste oder gefunden hat sogar, die es bis heute abstreiten, weil sie es einfach nicht wollen. Das sind nicht nur Soldaten und Pharisäer, das sind immer welche, die das nicht wollen, die auf der anderen Seite stehen, die nicht mit Sehnsucht nach ihm verlangen, sondern die dem anderen zugeneigt sind, dem, der sie belügt und betrügt und dem sie doch mehr glauben, als dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, da hat sich bis heute nicht viel geändert. Und das wissen wir. Und wir sind eingeladen, unsere Ohren aufzutun, unsere Herzen aufzutun für das, was da an Ostern geschehen ist. Für diese Botschaft, die bleibt und die seit 2000 Jahren die Welt bewegt, egal was man alles angestellt hat, um sie aus der Welt wegzukriegen. Und wir wissen auch, wie viel Unheil aus diesem ihn weghaben wollen erwachsen ist. Es war nicht nur sein Tod am Kreuz, der Unheil verkündet hat, sondern es ist der Tod ungezählter bis heute, die in seiner Nachfolge gegangen sind. Es ist das Unheil so vieler, das sich breit macht bei denen, die ihn ablehnen. Und das ist auch bis heute nicht anders. Und wir kennen aus der Geschichte die Beispiele, wie viele, die ihn ablehnen, die ihn nicht haben wollen, Unheil über die Menschen bringen. Und das ist heute nicht anders und wir erleiden es. Und der Weg daraus ist nicht irgendwelche schönen Sprüche. Der Weg daraus sind nicht irgendwelche neuen Programme, nicht irgendwelche neuen Maßnahmen, sondern der Weg daraus ist, ihm begegnen, ihn einzulassen. Ihm, der sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, jedenfalls nichts Gutes, nichts Vernünftiges. Nichts, was wirklich bleibt und trägt und hält. Ihm vertrauen, der den Frauen sagt, fürchtet euch doch nicht. Ich bin doch da. Fürchtet euch nicht. Und an wie vielen Stellen der Heiligen Schrift begegnet uns dieses Wort. Fürchtet euch nicht. Ich bin da, nicht im Grab, sondern ich bin bei euch alle Tage. Da wird es Wirklichkeit. Ich bin bei euch alle Tage. Ich bin in jedem Augenblick bei euch. Und wir können diese Wirklichkeit immer wieder annehmen. In jedem Augenblick wird in irgendeiner Kirche, in irgendeiner Kapelle Heilige Messe gefeiert. Spricht ein Mensch die Worte, das ist mein Leib, das ist mein Blut. In jedem Augenblick auf der ganzen Welt ist er so gegenwärtig. Und da können wir es so ja wahrnehmen. Da ist nicht nur irgendwas geistig Ideelles irgendwo, sondern da ist diese Wirklichkeit, dass er in diesem unscheinbaren Brot, in diesem Schluck Wein gegenwärtig ist. Erfahrbar, aufnehmbar, ins Herz kommend. Um mit uns schon auf Erden ein Leib, ein Geist zu werden, wie wir es in einem Lied singen. Ja, wir dürfen darauf vertrauen, dass er da ist, dass er unser Heil ist, dass er uns zum Segen wird, dass alles, wirklich alles Gute von ihm auch heute kommt. Ob wir es schaffen, dahin zu kommen? Gehen wir auf ihn zu, bitten wir ihn darum, komm, Herr Jesus, komm und erfülle uns immer wieder neu mit deiner Gnade, mit deinem Geist. Erfülle uns mit deinem Segen. Sei du der, der in meinem Herzen wohnt. Sei du der, der die Kraft meines Lebens ist. Sei du der, der mein Herz in Liebe brennen lässt, damit nicht alles verdunkelt wird, damit es hell wird, damit auch ich für andere zu einem werde, der tröstet, der segnet, der stärkt, der ermutigt und nicht die Angst schürt und alles Unheil noch größer macht. Ach ja, Herr, wie armselig ist unser Glaube und wie wenig vertrauen wir darauf, dass das wirklich so ist. Und wir müssen offen dafür sein, es auch da zu sehen und da anzunehmen, wo wir es nicht erwartet haben. Die Frauen gehen zum Grab und erwarten da irgendwas. Aber da erfahren sie es nicht. Sie begegnen ihm ganz woanders. Und das ist auch der Weg, der uns bevorsteht. Ganz woanders. Da, wo wir gar nicht damit gerechnet haben. Da, wo wir gar nicht es erwartet haben. Wir haben es bei den Emmaus-Jüngern gehört und wir hören es heute bei den Frauen. Und wir werden es weiter hören. Und ich wünsche Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen allen, dass Sie irgendwann, irgendwo auch diese Erfahrung einmal machen. Und dass diese Erfahrung Sie aus Ihrer eigenen Angst, aus Ihrer eigenen Unsicherheit, aus Ihren eigenen Zweifeln herausreißt und Sie bestärkt. Und dass Sie immer und immer wieder da, wo Ihr Leben in Bedrängnis ist, wo sie meinen, es geht nicht weiter, wo sie ratlos, mutlos sind, dass da auf einmal in ihnen auch sein Wort ist, fürchtet euch doch nicht, fürchte du dich doch nicht. Ich bin doch da, ich bin doch die Sonne, die scheint, auch wenn es dunkel ist, dann bin ich auf der anderen Seite, aber ich bin da. Und du kannst deine Sorge doch auf mich werfen. Und daran hat sich nichts geändert, nicht in den ganzen 2000 Jahren bis heute nicht. Segne, Herr, diese, alle, die hier mir heute zugehört haben. Segne alle, die sich auf diesen Weg gemacht haben. Segne sie und bestärke sie in ihrem Mühen, dass sie nicht mutlos werden, sondern dass sie das Heil bei dir suchen nach wie vor. So segne du sie, heiliger, dreifaltiger Gott, du Vater, und du Sohn und du Heiliger Geist. Amen.
Im Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Er hat in das Lukas- und das Matthäus-Evangelium geschaut, auf österliche Begegnungen mit dem Auferstandenen. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf horeb.org im Tagesprogramm. Da finden Sie weitere Hinweise, Links zu den Büchern von Diakon Werner Kiesig, zum Beispiel In der Bibel steht's geschrieben oder Gott auf den Fersen und die gedichteten Gleichnisse Jesu, alles erschienen im Bernardus Verlag. Wie gesagt, gibt es alle Einzelheiten dazu in den Details zur Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie diese österlichen Tage gerade auch im Gebet für uns verbringen. Danke, dass Sie uns materiell mit einer Spende unterstützen. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.